Danke vielmals für die gute Einleitung. Wir dürfen uns auch freuen ab Gott, wenn wir Bindungen haben, wenn wir Fragen haben, wenn wir Probleme haben in unserem Leben. Jesus selber hat ja gesagt, dass er nicht für die gesungen, die alles schon in Ordnung ist, gekommen, sondern für uns mit Problemen hier und da. Er liebt es, mit uns Beziehung zu leben. Er liebt es, uns Schritt für Schritt in die Befreiung zu führen. Es freut mich, dass ich mit euch in die letzte Runde darf gehen, vom Leben in Freiheit, von dieser Themenreihe, die uns sehr hat geprägt das Jahr, wo uns viel hat beschäftigt und wo ich glaube, wo ich so viel hat gebrungen als Gemeinde, als einzelne Leute. Gott hat uns in diesem Jahr an vielen Stellen herausgefordert und ins Leben eingeredet, wenn wir die Bereitschaft dazu hatten, offene Ohren und ein offenes Herz. Dann hat er uns herausgefordert. Er hat vielleicht durch die Bibel zu uns geredet, durch eine Predigt, die wir gehört haben, durch einen Gedanken, den ich in Schuhe gekommen habe, im Zusammenhang mit Leben in Freiheit oder durch ein Gespräch mit einem Freund, mit einem Bruder oder Schwester aus der Gemeinde. So, wie er halt auf verschiedene Arten zu uns redet. Und ich bin überzeugt, dass er auch heute Morgen dich herausfordern will, in dein Leben zu reden, wenn du auch bereit bist dafür. Wenn du das machst, mit Gott echte Beziehung leben und dich auftun ihm gegenüber, dann wird es gäng Veränderungen in deinem Leben bedeuten. Erinnert euch vielleicht, Altlasten ablegen, Neues wagen. Wenn wir mit Gott zu tun haben, in Recht haben, dann werden wir Altlasten ablegen und wir werden in neue Regionen kommen in unserem Leben, in eine neue Freiheit kommen, weil er will uns zu seinem Bild her bewegen. Ich würde gerne am Anfang mit uns allen beten, dass wir auch die Bereitschaft haben, ihm gegenüber offen zu sein, offene Ohren zu haben, ein offenes Herz zu haben, die Bereitschaft zur Veränderung. Himmlischer Vater, danke, bist du da, mit unter uns. Durch deinen Geist lebst du in uns, willst Wohnung nehmen in uns. Unvollkommenen Geschöpf. Du willst uns heiligen, du willst uns Schritt für Schritt näher zu dir herbringen. Und du wünschst dir echte, tiefe, persönliche Beziehung zu uns. Das ist unglaublich, wenn man denkt, dass du der Herrscher über dem Universum bist. Wegen dir ist überhaupt alles entstanden. Zu dir her ist alles. Du stehst über allem. Du bist der Grösste und der Beste. Und du willst mit mir persönlich eine Beziehung haben. Danke. Ich danke dir, dass wir in Freiheit dürfen leben, im Sinn von Themenreihe, dass du uns in die Freiheit führen, ganz persönlich. Dass wir aber auch in Freiheit dürfen leben, was das Politische anbelangt, wenn man denkt, dass viele jetzt am Umspringen sind, Familie auseinandergeschrissen werden, Leute sterben, man kalt hat, kein Platz, kein Zuhause. Es ist schrecklich. Und wir können hier schön angelegt zusammenhöckeln, müssen nicht Angst haben, dürfen es auf dich ausrichten. Bist du doch all denen nach, die jetzt nicht so haben. Segne besonders schon gerade die Leute, die dich kennen, die zu deinem Volk gehören, die in dieser Situation viel näher dran sind, die vielleicht mit drin sind. Gib ihnen Kraft, durchzuhalten. Und ein Licht sein in dem Sturm, wo sie drinnen sind. Und ich bitte dich, dass du uns Bereitschaft gibst, auf dein Wort zu hören. Wir wollen uns auftun, vom Herz her, uns reinreden von dir. Von dir ganz persönlich, durch deinen Heiligen Geist. Du sollst der sein, der uns ins Leben redet. Nicht jemand, der von davor redet, jemand nebendran, sondern du. Schenke uns den Mut, offen zu sein, dir gegenüber. Und ich danke dir, dass du mit deiner Macht, mit deiner unglaublichen Kraft anwesend bist und an uns wirken willst. Danke, Herr. Dir gehört alle hier. Amen. Die Predigt von heute ist nicht unbedingt thematisch aufgezogen, wie es sonst jetzt viel so war im Leben in Freiheit, sondern eigentlich möchte ich mit euch einfach gerne ein bisschen Bibel lesen. Das ist der grösste Stil. Also, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne bei Hebräer 11 aufschlagen. Wir nehmen grosse Teile aus Hebräer 11 und Hebräer 12. Gehen wir miteinander durch. Ich tue einfach hier und da kommentieren. Ihr werdet sehen, es ist interessant, wie viel in diesen zwei Kapiteln ein Thema auftaucht, das wir irgendwann in diesem Jahr hatten. Ich weiß nicht, wie gut dass ihr das noch präsent habt im Kopf. Ich habe zuerst gewesen, da bin ich noch so aufleisten. Was alles war, aber das ist, glaube ich, gar nicht so wesentlich. Vielleicht merkt ihr es, etwas kommt durch, vielleicht sage ich so extra noch, aber ihr werdet es wahrscheinlich schon spüren, wenn ihr mehr seid da gewesen, das Jahr, dass so Themen hier und da wieder hochkommen und uns in diesen zwei Kapiteln begegnen. Und jetzt freut es mich eigentlich von dem her, dass ich mehr oder weniger einfach lese und dann kann ich es vielleicht ein Stückchen mehr Gott überlassen zu wirken, wo in welchem Bereich das er jetzt euch ansprechen von diesem Text. Seid einfach offen und lasst euch reinreden von ihm. Ich fange ganz am Anfang von Hebräer 11 an. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der Glaube, ein Rechnen mit der Erfüllung von dem, wo man darauf hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit von unsichtbaren Sachen, von der unsichtbaren Welt. Und da haben wir ja den ersten Link. Es gibt eine sichtbare Welt und es gibt auch eine unsichtbare Welt. In beiden von diesen Welten sind wir genau gleich voll drinnen. Beide Welten. Vor allem auch die Unsichtbare, die uns manchmal schwerer fällt anzunehmen, ist volle Realität. Und wir sind mit drin, jetzt. Glauben wir daran? Der Glaube ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit von unsichtbaren Dingen. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben, wie er beschrieben ist, hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wer will das nicht, ein gutes Zeugnis? Da kommt ihm vielleicht auch die Schule drin, jetzt vom Wort her. Ein gutes Zeugnis hat mit euch, das tönt noch schön. Da habe ich mal geschaut, wie es eigentlich mit dem Wort ist, gutes Zeugnis, was das genau bedeutet. Und ich gehe da nicht fest drauf, aber ich habe es noch interessant gefunden, dass im griechischen Text hier das Wort Martyreo eigentlich zugrunde liegt, dem guten Zeugnis. Und ihr hört es vielleicht ein bisschen, was das herdeutet. Martyreo. Das Märtyrertum, das passt zum Hebräer 11, wir werden das so hören, aber das ist schon noch interessant, ein gutes Zeugnis. Das täuscht uns zuerst so, ah ja, ich will das gutes Zeugnis, und dann hört man, was ist dahinter, Martyreo, und dann müssen wir das schon wieder überlegen, aber um was geht es eigentlich da? Was macht Gott, indem er ein gutes Zeugnis ausstellt, und wie stehen wir dazu? Das ist ja noch eine interessante Frage, aber wir gehen weiter, Vers 3. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wie können wir das verstehen? Physik, oder? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. So einfach ist die Begründung. Das ist schon noch verrückt, wenn man denkt, die Anbetracht von all dieser Forschung, die gemacht wird, wo ich gar nicht würde sagen, ist alles schlecht oder so, aber auch dort ist mir irgendwo gegen ein Rätsel an, wo man einfach den Schritt vom Unsichtbaren ins Sichtbare oder den ganzen Anfang kann man nicht erklären. Man kann das nicht erklären, wissenschaftlich. Durch den Glauben können wir es verstehen. Gott ist der Ursprung von allen Dingen. Ich mache Gump zum Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ich lese es nochmal. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glaubst du, dass es Gott gibt? und dass er dich wird belohnen, wenn du ihn wirklich suchst von Herzen. Aufrichtig suchen, das heisst echt. Du meinst es wirklich so, wenn du alleine bist, wenn du dir in deinem Zimmer die Frage stellst, dann suchst du wirklich Gott. Nicht, wenn dich jemand fragt oder wenn ich jetzt wirklich auch so ist, klar, dann suchen wir alle Gott, aber wirklich von dir innen raus suchst du Gott. Glaubst du daran, dass es Sinn gibt? Dann gefällst du Gott. Habt ihr das auch so gelesen bei euch? Dann gefällst du Gott. Es hat nichts zu tun mit, was wir machen oder wie wir sind. Unsere Ausrichtung ist gefragt. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham, dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Kein Internet, das war ja anders als heute. Noch viel schlimmer als wir, die auch nicht wussten, wo wir herkommen, wenn wir weiterreisen. Er hat es wirklich nicht gewusst. Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Und da hinter dem vertrauenswürdig ist wieder das, wo wir mal darüber geredet haben, was um Wahrheit geht. Wahrheit. So im hebräischen Sinn, das wahr ist nicht unbedingt, was wahr an und für sich ist, sondern das, was vertrauenswürdig ist, das, was Bestand hat, das, wo man sich darauf verlassen kann, das hat auch mit Beziehung zu tun. Amen, Amen. Es ist vertrauenswürdig. Und der Abraham hat das geglaubt. Was hier noch, ich habe das noch interessant, das ist so eine Randbemerkung, jetzt nicht unbedingt thematisch im Liv. In diesem Vers 11 habe ich mal geschaut, steht eigentlich im Urtext gar nichts von Abraham. Da kommt das Wort Abraham gar nicht vor. Aber hier ist es ganz klar so geschrieben, dass Abraham überzeugt ist. Und das ist so von den Übersetzern offenbar eine Schwierigkeit oder eine Frage, weil sie sagen, ja, Sarah ist doch, eigentlich steht Sarah in diesem Text, in diesem Vers. Und das sieht man häufig bei dieser Übersetzung auch da, Neue Genfer. Das kann ja nicht sein. Sarah war ja eben gerade das Beispiel gewesen, durch ihr Lachen und durch ihren Unglauben. Sie war ein Beispiel für Unglauben. Dann kann es doch hier nicht sein, dass sie ihre Liste ist von der guten Beispiel vom Glauben. Das frage ich dann mal Gott, wie es jetzt genau gemeint ist, ob sie wirklich jetzt da in diesem Text nicht Subjekt ist, also nicht die, was um sie geht, und wirklich der Bezug zum Abraham von vorher gemacht ist, oder ob es ein Hinweis darauf könnte sein, dass man auch noch zu einem Beispiel vom Glauben kann werden kann, wenn man so Fälle hat im Leben, wo man völlig nicht glaubt, wo man Gott auslacht und völlig daneben ist, dass man gleich auf eine Liste kommen kann, wo Gott sagt, ja, zusammen mit dem Abraham war sie es gewesen, und zusammen haben sie vertraut, was er sieht. Das ist etwas schwierig, ja, die Antwort nicht, aber es ist spannend, dass sie da gar nicht vor, dass er gar nicht vorkommt. Wir gehen weiter. Vers 12, Hebräer 11. So stammt also von einem einzigen Mann, Abraham, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, also der hätte ja keine Kinder haben können, eine unermesslich grosse Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Zur Erinnerung, Vers 1, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Man hat es noch nicht, aber man richtet sich danach aus. Das ist Glaube. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält, wo eben nicht hier ist. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Das ist doch ja so ein lustiger Vers. Das kann es ja nicht sein, oder? Das ist so ein Argument. Wenn sie den Wirk hätten sich gesehen, nach der, wo sie herkommen, sie hätten ja schon wirklich genug Zeit gehabt, wieder zurückzugehen. Darum, das sind sie ja nicht, also kann es nicht das gewesen sein. Abraham ist 175 geworden, Isaac ist 180 geworden, dann wäre schon noch, oh, ohne Auto hätte man schon Zeit gehabt, oder? Also, aber sie sind nicht gegangen, also ist das nicht der Grund gewesen, das, wo sie sich wieder nachgesehen. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Herrlich. Die ist für uns auch gebaut. He? Ich lese mal Worte aus Offenbarung 21, 1-4. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Wir sind auch dabei. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Nach dieser Stadt sehne ich mich auch. Ich freue mich, euch dort wieder zu sehen. Jetzt kommen ein paar Verse, geht es weiter, ich nehme jetzt einen Gump. Es wird über Isaac geredet, über Jakob. Es ist gängig das gleiche Schema. Über Josef, Mose, die Israeliten, die Rahab sogar. Wo in dieser Liste vorkommt, dann mache ich weiter beim Vers 32. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Da geht er dann auf die, die jetzt kommen, geht er nicht noch speziell ein, sondern sieht selber, es lenkt mir ja gar nicht alles aufzulisten. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Iftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Iftach, habe ich mich gefragt. Wisst ihr, wer das ist? Das. Genau. Ich muss es nachlesen, ich gebe es zu, ich habe nicht gewusst. Jefta heisst er je nach Übersetzung. Der kommt auch aus der Wirkung in der Bibel vor. Der ist nicht nur hier erwähnt, der kommt auch sonst noch vor. Man kann Geschichte nachlesen im Richter 11 und 12. Und ich empfehle euch das, wenn ihr eine komische Geschichte mal lesen wollt. Die hat ganz merkwürdige Aspekte drin. Ich verrate nicht was, aber es hat mehr als einen. So ganz komische Dinge drin. Wo ich jetzt froh bin, dass ich nicht darüber reden muss. Vers 33. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Martyreus. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Das ist heute anders, oder? Heute muss Gott seine Zusagen sofort erfüllen, sonst glauben wir nicht mehr. Das ist nur ein halber Witz. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Wir gehen ins nächste Kapitel, Hebräer 12. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Sünde nimmt uns gefangen. Die letzte Sündung haben wir ja über das geredet, wie Sünde ein Einfallstor auftun kann. Das baut bei uns falsche Vorstellungen über Gott, etwas, das die Wahrheit verschleiert, auf. Und daraus entsteht eine Bindung, eine Gefangenschaft in einem Bereich von unserem Leben. Sünde will uns gefangen nehmen. Wir wollen das ablegen, was uns hindert, in die Richtung von Jesus zu laufen, was uns hindert daran, zu ihm zu kommen und ihn zu erkennen als der, der er ist. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir in bestimmten Lebensbereichen so Problemstellen haben, so Bindungen, so Sachen, die uns vorziehen von Gott, dann dürfen wir die mit der Hilfe vom Heiligen Geist angehen. Und ich denke, wir können sogar sagen, wenn wir uns eben bewusst werden, dass so etwas ist, nicht nur wir hissen und merken es nicht, sondern wir sind uns wirklich bewusst, dass wir so an einem Ort nicht ganz frei sind, dann glaube ich, dann ist da schon der Heilige Geist im Werk. Er tut uns Schritt für Schritt, zeigt er uns auf, wo wir daran arbeiten können mit seiner Hilfe. Nicht selber werden wir es nicht schaffen. Da beißen wir auf Granit, wenn wir aus eigener Kraft, aus eigenem Streng sein mit uns selber, das wir schaffen. Aber er will uns helfen, frei zu werden. Und durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir die Vollmacht hier bekommen. Wir sollen uns dem Teufel entgegentreten, entgegenstellen, im Namen von ihm, nicht selber, im Namen von Jesus Christus, der schon lange der Sieg hat. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Es gibt nichts, wo ihm ein Problem wird oder wo er sich noch ein bisschen mehr anstrengen muss. Das ist für ihn nichts. Wenn Jesus da ist, dann ist alles andere, hat keine Chance mehr. Wir dürfen und sollen die Probleme in unserem Leben, die wir spüren, die wir merken, und uns der Heilige Geist aufzeigt, angehen mit der Hilfe und der Kraft von Jesus Christus. Wir dürfen einander helfen, miteinander beten, miteinander dran sein, herausfinden, wo kommt das Problem her. Und er will uns in die Freiheit führen. Wir sind bevollmächtigt, zu lösen, was der Teufel hat können bingen, durch welchen Prozess so ging. Jesus will dich in die Freiheit führen. Vers 2. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und das ist eigentlich auch das Thema, das wir hatten. Metanoia ist vielleicht noch ein Begriff, umkehren, uns auf Jesus ausrichten, können wir gehen wieder. Das ist so, dass wir die Ausrichtung wieder bekommen auf ihn, als der Herrscher, als unser Gott, als der, der zu uns schaut, als der, der gewonnen hat. Ausrichten auf Jesus Christus. Zu umkehren, zu hinkommen, zu hinbrungen werden, ist je nachdem mal, wie man es übersetzen kann, einfach die Ausrichtung auf Jesus Christus. Das hilft uns im Kampf, wenn ich die Sünde fortbringen von ihm, dass wir gerne wieder auf ihn schauen, aus ihm überlassen, uns da die Lösungen zu zeigen, aus dem Schlamassel raus, wo wir manchmal drinnen sind. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus hat Autorität. Jesus ist Gott. Er ist an der rechten Seite von seinem himmlischen Vater. Er wird nie mehr als vergänglicher, hilfloser Mensch auf die Erde kommen und ins Kreuz geschlagen, zwischen Himmel und Erde hängen. Er wird als König, als grosser Herrscher wiederkommen, für die zu sich zu reichen, die er gerettet hat. Jesus hat Autorität. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, Metanoia. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Es ist so einfach, wie es tönt, und so schwierig, das manchmal zu leben. Aber wir wissen die Lösung und das ist genial. Jetzt kommt ein sehr interessanter Abschnitt darüber, wie Gott seine Kinder zieht. Ich will mich nicht drücken, aber ich glaube, das geht wie zu weit vom Thema fort. Das ist aber sehr spannend. Vielleicht können wir mal darüber reden. Ich denke, es wäre auch super. Aber wir nehmen jetzt einen Gump. Vers 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch mit allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Und hier, das ist vielleicht jetzt ein bisschen gefährlich, dass man es falsch liest, oder? Wenn wir nicht heilig sein und alles perfekt machen, werden wir den Herrn nicht sehen. Das ist hier nicht gemeint. Das ist wieder unsere Ausrichtung gemeint. Dass wir mit aller Kraft probieren, uns auf Jesus auszurichten, probieren, in der Heiligung zu leben, natürlich so zu machen, wie es seinen Gedanken entspricht. Aber nicht aus Krampf, weil wir sonst verloren haben, sondern weil es unser Herz drängt, bei ihm zu sein und die Ausrichtung auf ihn zu haben. Das ist ein ganz grosser Unterschied. Und wie können wir mit allen Frieden haben? Da ist natürlich, würde ich sagen, das geht auch nicht, wenn wir nicht bereit sind, einander zu vergeben. Das kommt hier indirekt auch rein, die Vergebung, wo wir ja ziemlich viel darüber geredet haben. Einander vergeben, auch wenn wir wirklich sein Unrecht behandelt wurden, wenn wir wirklich im Recht wären gewesen, wenn die anderen wirklich falsch sind, vielleicht auch, wenn sie es noch gar nicht eingesehen haben, dass sie falsch waren. Wir dürfen gleich vergeben. Und es befreit uns auch. Wir dürfen vergeben. Es ablegen, Gott darum bitten, dass er das löscht bei den anderen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist zu beten, aber es befreit. Vergebung befreit. Wir gehen weiter beim Vers 18. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte. Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssen gesteinigt werden, die dem Bär zu nahe kämen, gleich ob Menschen oder Tiere, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. Und jetzt sieht hier der Schreiber, wir sind aber ganz, wir haben Gott auf eine ganz andere Art und Weise lernen kennen. Und das meint jetzt nicht, wir seien nicht im Sinai gewesen. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Das ist ein gewaltiger Unterschied, eine riesige Chance, die wir haben gegenüber den Israeliten früher, dass wir zu Gott ganz persönlich dürfen kommen und nicht einfach vor einem dunklen Berg stehen, wo Sachen posaunen. Wir dürfen zu dem Herrscher dieser Welt kommen. Ganz persönlich, das ist unglaublich. Und der Herrscher über allem, der Jesus, der will uns frei machen, der will uns durch sein Blut sauber machen, der will uns waschen. Ich lese gerne zu dem Thema von dem Blut die Bedeutung noch aus Hebräer 9, 22 bis 24. Überhaupt ist es nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Das lesen wir ja in den Mosebüchern zum Beispiel ganz detailliert, wie das passiert. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Da reicht es nicht von Stieren und Schafen und so einfach Blut zu versprengen oder irgendwo herzuschütten. Das reicht nicht mehr. Das ist zu wenig perfekt. Sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen. Es heisst, im anderen Ort, er ist sogar außerhalb der Stadt, ist er am Kreuz gegangen. Das war schon so gewesen, der ist extra nicht im Tempo innen geopfert worden für Gott. Nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Jesus Christus ist aus dem Passalam im wahren Heiligtum, im wirklichen Heiligtum, und nicht irgendjemand einen Menschen bauen, hat er sich geopfert oder ist er geopfert worden? Und das macht uns den Weg frei, ein für alle Mal zum Herr im Himmel. Das ist das Opfer, das genügt für alles, was mal da war. Und das ist ja der Grund, dass der Altbund mit dem Blut an allen Orten nicht mehr nötig ist für uns. Das ist nicht mehr nötig. Jesus ist das Opfer, das reicht. Damals brachte seine, jetzt kommen wir wieder zurück, Vers 26 zu dem Vergleich. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Das ist ein Baby, wie wir noch nie gesehen. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Da haben wir auch wieder so einen Bezug, oder? Es gibt Gottes Reich, das unzerstörbare Reich von Gott, und es gibt das Reich vom Satan. Gott ist der rechtmässige Herrscher von der ganzen Welt. Der Satan, der reisst die Herrschaft an sich, der bleibt sich auf als der Herrscher und der hat im Moment von Gott auch noch die Möglichkeit bekommen. Er hat ihn noch, lässt ihn noch machen im Moment, aber das Reich, das hat ein Ende. Die Herrschaft von unserem himmlischen Vater aber nicht. Das ist ein unzerstörbares Reich. Und klar, wir möchten da gerne dazugehören. Also, dann halte ich doch an die Regeln, die Gott hat gegeben. Dann führe ein Leben, dass es ihm passt, dass du in das Reich kommst. Nein, natürlich nicht. Das ist nicht die Lösung. Ihr habt es gemerkt. Wir müssen nicht probieren, uns an Regeln zu halten, wie das im alten Bund ist der Fall gewesen. Sonst werden wir auch nach diesem Bund, nach diesen Regeln gerichtet. Und ich verspreche es, ihr werdet es nicht schaffen. Wenn du probierst, über die Regeln zu Gott zu kommen, das darfst du. Das ist ja noch ein Weg, wo er sieht, du kannst es machen, aber du wirst es nicht schaffen. Weil du wirst die Regeln nicht alle einhalten können. Und wenn du eine nicht einhaltest, bist du tot. Dann hast du keinen Eintritt ins Reich von Gott. Aber der Glaube, das auf das warten, was wir noch nicht sehen, das Vertrauen auf Jesus Christus, sein Werk, im wahren Heiligtum, das ist das Billet ins Reich von Gott. Das nehme ich. Nicht so. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Das bedeutet, dass es auch nicht ist, irgendetwas zum Glöckeln und Blöd tun. Es ist eine ernste Sache, es ist eine ganz schöne Sache. Es ist einfach, wie dass wir ins Himmelreich dürfen kommen. Und er wird uns annehmen, wenn wir das echt meinen. Aber Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein heiliger Gott. Und das ist wirklich, geht auch darum, dass wir das ernst meinen, was wir mit ihm zu tun haben, die Beziehung. Das ist nicht zum Blöd tun. Das ist uns vielleicht auch klar. Aber ich glaube, das bringt es zum Ausdruck. Unser Gott ist wie ein Feuer, der alles verzehrt. Und das Feuer, das verzehrt uns nicht, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seiner Kind sind. Durch den Glauben sind wir seiner Kind. Ihr seid wahrscheinlich mit mir einig, auch in diesen kurzen zwei Kapiteln, kann man sagen, gibt es einiges, wo je nachdem, wie man es anschaut und hört, kann herausfordern, was herausfordert. Mir tut es zumindest. Und ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Ihr habt irgendwo gespürt, dass Gott zu euch redet durch seinen Geist. Ich weiß ja nicht, was wäre. Aber dann geht dem nachher, dankt ihm für sein Reden. Geht dem nachher. Was hat er gemeint? Oder macht die Schritte, wenn er die gehört? Ich habe es auch schon mal gesehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Verantwortung für das geistliche Wachstum in unserem Leben nicht bei der Gemeindeleitung, nicht bei ihm, der eine Predigt hat oder so liegt, sondern bei dir ganz persönlich. Die Verantwortung für das geistliche Wachstum in deinem Leben ist bei dir primär. Natürlich helfen wir einander gegenseitig. Natürlich ist Gemeinde ein Ort, wo wir uns unterstützen, fördern, wo Lehre auch passiert und so. Aber primär ist die Verantwortung bei uns ganz persönlich für unser Leben. Es ist, glaube ich, nicht eine gute Idee, wenn wir planen, mal vor Gott sein und zu sagen, es hat mir auch der nicht so gepasst, das hat mir nicht so entsprochen, der hat halt nicht zu mir geschaut, der Tier ist ein bisschen zu laut gesungen, das war ein bisschen falsch gewesen. So werden wir nicht durchkommen. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass wir unser Leben in die Hand nehmen, im Sinn von, dass wir die Verantwortung für uns selber übernehmen. In allem Bewusstsein um die Leute um uns herum und um gegenseitigen helfen. Aber die Verantwortung ist in erster Linie bei uns selber. Und es ist ja schön, wir dürfen mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch Schritte machen in unserem Leben. Es soll nicht ein Krampf sein. Ich will nicht den Druck aufbauen, dass wir einen Krampf haben, müssen irgendetwas zu erfüllen, was wir fast nicht können. Wir dürfen uns Jesus Christus hergeben und er wird uns in die Freiheit führen. Und ich sage es gerne noch, weil wir die letzte Predigt haben, an dieser Stelle auch noch einmal, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Was auch passiert, um was es so geht, Jesus ist der Sieger. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir kommen zum Vater nur durch ihn. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Gott, der tut Wunder, auch heute. Ich war auch schon dabei gewesen. Gott, der tut Wunder heute. Wir können ihm das zutrauen. Er ist da, er ist mächtig und er tut Wunder. Dort, was nötig und richtig ist, macht er Wunder und er hat keine Grenzen gesetzt. Der Heilige Geist ist mein Helfer. Durch den Heiligen Geist lebt Gott, der Vater, in uns. Wir sind sein Tempel in der heutigen Zeit, wo Jesus der Herr ist und er an der rechten Seite vom Vater hockt. Und so hat er den Draht zu uns, durch seinen Heiligen Geist. Durch ihn, der zu uns redet, durch ihn, der uns Sachen erklärt, die wir nicht verstehen. Hinweise geben, wo wir schweigen oder reden sollten. Wo wir etwas machen dürfen, wo uns etwas aufgehen kann. Wo wir mit anderen bedauern haben, Mitleid oder uns mitfreuen. Da in all dem hilft uns der Heilige Geist. Die Last von Jesus ist eine leichte Last, nicht etwas, das uns drückt und vermurkset. Er sieht es selber, es ist eine leichte Last. Er wünscht dir Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Weil genau all diese Sachen seinem Geist entsprechen, seinem Wesen. Er wünscht uns das, er wünscht dir das. Für dein Leben. Nimm das an. Nimm das an für dein Leben. Ich würde gerne zum Schluss ein Gebet lesen. Das ist nach Epheser 3, 17 bis 21, wo ich gerne wie ein Gebet würde lesen. Und dass ihr euch schon ein bisschen vorbereiten könnt, sage ich zuerst ungefähr, um was es geht. Ich glaube, manchmal hilft es noch, sonst fräse ich so drüber. Und ihr mögt fast nicht nachher in Gedanken sagen, zuerst einmal, was ich jetzt dann werde beten. Ich sage, dass es mein Gebet ist, dass Jesus aufgrund vom Glauben in eurem Herz wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe von ihm verwurzelt ist, dass er das Fundament ist mit seiner Liebe. Dass er euch wird befeigen, zusammen mit allen anderen, die zum heiligen Volk gehören, die Liebe von Jesus in allen Dimensionen zu erfassen. In der Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Das sind vier Dimensionen aufgelistet. Das ist nicht beschränkt auf das, was wir hier haben. Das sind alle Dimensionen. Es ist mehr, als wir uns vorstellen können. Das wünsche ich in diesem Gebet, dass ihr das erfassen könnt, die Dimensionen von Liebe. Irgendwie mehr. Wir werden nicht einfach so gecheckt, das ganz erkennen können. Aber wir können dem näher und näher kommen. Und ich bete darum, dass ihr die Liebe von Jesus Christus versteht, die weit über dem Verstehen der Menschen eigentlich ist. Und dass ihr so mehr und mehr mit der ganzen Fülle vom Leben erfüllt werdet, die bei Gott zu finden ist. In ihm ist die ganze Fülle vom Leben. Das bitte ich ihm noch, im Namen von uns allen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, durch seinen Heiligen Geist, und unendlich viel mehr machen kann, als wir verstehen und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde über alle Generationen. So werde ich das Gebet schliessen. Das steht einfach so im Epheser 3, 17 bis 21. Wenn ihr das für euch annehmen könnt, wenn ihr das auch gut findet, wenn ihr mögt, steht doch auf dazu, dann wäre das wie das Segensgebet für heute, das ich so gerne würde nachlesen. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Seid gesegnet.